Ich fange mal an mit einem alten Zitat. Das glaubt man kaum. Es gab mal einen Bevölkerungsbericht der Bundesrepublik, der war noch aus der Zeit von Unterkanzler Schmidt, aus dem Jahr 1980, und da ist ein Zitat drauf: Die Auswirkungen der demografischen Entwicklung schlagen sich kaum einem anderen öffentlichen Aufgabenbereich so deutlich nieder wie im Bildungsbereich. Starke Veränderungen in der Geburtenzahl führen zu erheblichen Willenbewegungen bei der Zahl der Kinder, Schüler, Auswählungen, Studenten, die den einen Bildungsbereich zu unterschiedlichen Zeiten mit ihren höchsten Tiefpunkten durchlaufen. Schöner kann man es gar nicht sagen. Ne? Das war schon eine ewige Wahrheit. Ne? Also von 1980. Und deswegen, weil die Bevölkerung, die bildliche Bevölkerung, ist ein dankbares Objekt für demografische Prognostik. Das werde ich dir noch zeigen. Also als Erste, was da wichtig ist, dass also ein enger Zusammenhang zwischen der Schulbevölkerung und den Geburten besteht, weil sie ja relativ jung sind. Da kann nicht viel passieren, wenn die mal geboren sind. Und das Zweite, dass da Willenbewegungen sind. Sie haben vorhin in Ihrem Vortrag gesagt, da war doch dieser Berg, da war doch dieser Babyboomer 1964, da müssen wir doch erwarten, dass dann wieder ein Berg kommt. Und dann haben sie nicht gesehen, haben sie die Vermutung gehabt, da ist wieder ein Pillenknick gewesen. Das stimmt nicht. Es gibt zwei Gründe, warum es nicht stimmt. Der erste Grund ist der, dass unser Fertilitätsniveau seit über 30 Jahren liegt es bei 2/3. Also die Frauen einer Generation, die reproduzieren sich, ein schreckliches Wort, ich weiß, zu 2/3. Also 100 Frauen haben zwischen 60 und 70 Töchter. Und wenn sie also so einen Berg haben, fangen sie also irgendwann mal an mit dem Matterhorn, dann kommt das nächste, also bestenfalls die Zugspitze. Und in der nächsten Generation sind sie vielleicht beim Feldberg oder so irgendwo, nicht? Oder beim Katzenbuckel. Also es wird alles sehr viel kleiner. Und das Zweite ist, also die sind ja dieser Pillenknick, haben sie auch genannt, das war ein ganz kleiner Zeitraum von 11 Jahren. Zwischen 1964 und 1975 sind die Geburten um 40% gestiegen, aus verschiedenen Gründen. Zurückgegangen. Und wenn diese Kinder, die da weniger besetzt sind, wenn die jetzt selber Kinder kriegen, dann verteilt sich das über einen größeren. Die kriegen nicht alle, die sind zwar im gleichen Jahr geboren, kriegen aber nicht alle im gleichen Jahr ihr Kind, sondern da streckt sich das ein bisschen, es verteilt sich. Also diese Prägnanz der Berge, die wird allein durch diesen Ziehharmonika-Effekt und durch diesen Niveau-Effekt wird es, und dann geht es verloren. Ich zeige mal nachher eine Kurve, wo man noch so ein kleines Bückelchen da sieht, also bescheiden. Also man darf nicht erwarten, dass er wieder so ein Berg, also die Willenbewegungen sind da, aber die werden doch sehr bescheiden. Deswegen sind auch diese Bevölkerungspyramiden, diese Abbildungen von 2060, die werden ja unten immer schlanker und sind halt bei weitem nicht mehr so prägnant wie diese Ausbuchtungen, die wir bisher hatten. Das liegt aber in der Natur der Sache. Also ich werde mich jetzt kümmern um diese Wellenbewegungen. Also Bestimmungsgrößen der bildungsrelevanten Altersgruppen. Das Allerwichtigste ist der aktuelle Bevölkerungsbestand einer Gruppe. Also Bevölkerung ist eine Bestandsprognose, der schon sehr, sehr viel vorgegeben durch das, was da ist. Die Menschen gibt es und die leben ja meistens sehr lang, 80 Jahre in der Regel. Und wenn man jetzt einmal fragt, wir wollen auch auf die räumlichen Besonderheiten einkommen, also das ist ja Bevölkerungsbestand, die Altersstrukturen, die haben das schon eine regionale Komponente, die Mortalität, die hat auch eine ganz geringe, also die Mortalität spielt kaum eine Rolle bei der Prognose der Bildungsbevölkerung. Internationale Wanderungen geht so, das sind meistens Leute im jungen Erwerbspersonenalter, die nach Deutschland ziehen, also es hat keinen unmittelbaren, aber einen indirekten Auswirkungen auf die Schulbevölkerung in der zweiten Generation. Binnenwanderung, die sind schon wichtig. Es gibt also erhebliche räumliche Umverteilungseffekte zwischen Regionen, aber nicht unbedingt bei Schulkindern. Da komme ich noch drauf. Bei Studenten dann schon eher. Die Geburten, das sind jetzt die, diese Wellenbewegungen ausführen. Und die Fertilität ist eher stabil. Das werde ich auch noch zeigen. Und die Frauen im gebärfähigen Alter, die werden aufgrund der Geburten, werden die auch Wellenbewegungen ausführen. Die Fertilität ist also auch etwas, wo es regionale Unterschiede gibt. Wobei man sogar sagen kann, es kann sein, dass die schon von vornherein verschieden sind. Es kann aber auch sein, dass die Bevölkerung durch Wanderungen sich dergestalt entmischt, dass in bestimmten Regionen, die wohnen, die von vornherein wenig Kinder haben wollen, und in anderen Regionen solche, die Familie, also das ist eine Art räumliche Spezialisierung. Nicht? Also die Städte sind vorwiegend für Arbeitsplätze, sind eher dann Frauen, die weniger Kinder haben, und dann im suburbanen Raum der Umgebung dann eher die Leute, die Familienkarrieren machen wollen. Es gibt also, wenn man so eine Prognose macht, gibt es zwei Arten von Risiken. Das eine ist werden die Kinder überhaupt geboren? Also auf die Frage, wie viele Kinder gibt es denn, die in die Schule gehen? Und das zweite Risiko über die Wanderungen, wo sind die denn? Also wo müssen da die Schulen stehen? Ne? Ich habe jetzt mal so ein Bild, so eine Excel-Tabelle gemacht. Da stand das eine Risiko, ob die überhaupt geboren werden und was das bedeutet für die Schülerprognosen. Da habe ich jetzt mal oben die Primar-Sekundarstufe 1, 2 im Studium. Da habe ich dann immer, und vorne habe ich dann das Schuljahr eingezeichnet bis 2030. Und dann immer das Geburtsjahr in den gefärbten Feldern. Ne? Das sehen Sie also bei der Primarstufe, wenn wir jetzt das Jahr 2010 nehmen, sind 2004 bis 2009, die sind alle geboren. Aber dann, wenn man mal ab dem Jahr 2016 bis 2013, kommen dann schon Prognosen hinzu, da muss man fragen, sind die überhaupt geboren worden. Ne? Wenn Sie aber beim Studium gucken, das ist also gerade mal da unten ist, ein Jahr ist gerade noch mal was dieses Jahr geboren wird. Die anderen, die gibt es alle schon. Ne? Also insofern, sie ist was das Prognoserisiko der Fertilität angeht, sind die ziemlich fein raus. Aber da taucht ein anderes Problem auf, nämlich das der Wanderung. Das ist eine Kurve, die sagt etwas über die Wanderungshäufigkeit, also eine Art Mobilitätsrate. Da unten auf der X-Achse ist das Alter von Menschen. Und hier ist dann immer die Wanderungswahrscheinlichkeit, also in Promille. Es wird also hier, also bei der Geburt, da gibt es schon noch relativ viele. Und hier ist dann der Zeitraum, den wir betrachten, von 6 Jahren, Einschulung hast du mal genommen, bis Ende des Studiums, so 26, 27 Jahre. Und da sehen Sie einen riesen Unterschied, diesen Sprung da. Ne? Also wenn die Kinder noch nicht eingeschult sind, dann wandern die Eltern, meistens wandern in der Familie, im Suburbanisierungsprozess ist das Häufigste, dass Leute aus der Stadt rausziehen, in Eigenheim oder sowas. Das macht man eher noch, wenn die Kinder noch nicht in der Schule sind. Und ganz geringe Mobilität, gerade so zwischen Bundesländern, wenn die Kinder der Schule sind. Sie sehen also ganz stark nun hier, das Minimum liegt dann so vielleicht bei 16 Jahren. Und wenn sie dann schon mal die mittlere Reife haben, dann auch schon in den Beruf gehen, dann geht die sprunghaft hoch. Und gerade diejenigen, die dann Abitur gemacht haben, die haben überhaupt die allerhöchste Mobilität, denn die wandern dann hin zu diesen Plätzen, zu den Standorten der Bildungsinfrastruktur. Ne? Also wenn man sagt, die Schulen sollen dort sein, wo die Schüler sind, dann sagen das bei den Universitäten keineswegs mehr. Es gibt zwar so also von der Raumplanung her das Ziel, dass möglichst breit gestreut Universitäten da sind, ist ja auch in den 70er Jahren viel gemacht worden, aber de facto ist so, dass die größten Wanderungsbewegungen in Deutschland sind diejenigen von jungen Leuten hin zur Bildungsinfrastruktur. Ne? Und die haben auch ein ganz anderes Wanderungsmuster als der Rest der Bevölkerung, denn die jungen Leute, die wandern alle in die Städte hinein, nämlich genau dorthin zu den Standorten, während die anderen, die Familien, auch selbst die alten Leute, die wandern eher weg, Suburbanisierung, aufs Land oder sonst wo. Ne? Deswegen muss man so sagen, in dem Bild vorher, da ist dann zwar das geringe Risiko, ob die Studenten, ob die überhaupt geboren sind, die sind ja alle schon geboren, aber es ist dann die Frage, wo werden die denn studieren, wo gehen die hin, weil die so eine hohe Mobilität haben und das hängt dann auch sehr stark ab vom Bildungsangebot, also das ist dann so eine Wechselwirkung zwischen dem Infrastrukturangebot und der Nachfrage. Ich werde nachher mal noch eine Kurve zeigen, sie sind ja auf die Studenten eingegangen und haben gesagt, oh, das hält sich alles wunderbar stabil, wenn man mal nach West und Ost unterscheidet, wird es anders aussehen. Ich komme jetzt auf diese Wellenbewegungen. Die sind immer also durch diese Geburtenschwankungen entstanden. Und das eine haben Sie ja genannt, den Pillenknick, also der starke Geburtenrückgang in den 60er Jahren. Der war in den alten und den neuen Ländern war der fast identisch. Es waren also zwei Staaten, die waren streng hermetisch voneinander abgetrennt, haben aber, was Fertilitätsverhalten angeht, ein verblüffend ähnliches Verhalten gehabt. Ne? Und dann haben die allerdings so ungefähr 1975 in der DDR dann pro-natalistische familienfördernde Maßnahmen ergriffen. Und da sind die Geburten wieder angestiegen. Das hielt dann so ein bisschen vor bis Anfang der 80er Jahre. Und dann fing es schon wieder an zu bröckeln. Das war also, man muss auch sagen, diese pro-natalistische, also geburtenfördernden Maßnahmen, die kann man äußerst skeptisch sehen, ob das was nützt, ne, so langfristig. Und als dann die Wende kam, da kam dann der zweite Schlag im Osten, das nennen wir dann Wendeschock, da ging dann innerhalb von 5 Jahren zwischen 1989 und 1994 die Zahl der Geburten um 60% zurück. Also von 200.000 der DDR 1989 auf 80.000 in den neuen Ländern 1994. Also ein weltweit einmaliges Phänomen. Und es ist natürlich, das schlägt sich nieder in diesen, Sie haben das schon gezeigt, diese Bevölkerungspyramide, wieder einseitig. Und es wird dann irgendwann wird es dann wieder virulent, entweder wenn die Frauen Kinder kriegen, so ungefähr nach 30 Jahren, werden also diese eine Tal von Wendeschuck, wenn wir in 30 Jahren wieder mit einem Rückgang der Geburten wiederfinden. Und bei der Mobilität hier werden wir es jetzt finden, nach 20 Jahren, also es fängt jetzt gerade an, dass nämlich diese, die ganzen jungen Leute, die im Osten in die Städte gezogen sind, nach Leipzig, nach Dresden, dass sie jetzt ausbleiben, und zwar warum? Weil dann da keine, also 60% weniger da sind. So, Geburten. Ich zeige jetzt zwei Bilder, also jeweils von Ost und West, einmal die Geburten und ihre Determinanten. Also die Geburten sind jetzt diese rote Kurve, Sie sehen diesen starken Rückgang, also so in den 90er Jahren, und die blauen, das sind die Frauen. Aber jetzt nicht alle, sondern die Frauen, es gibt einen charmanten Begriff, im gebärfähigen Alter, dann habe ich jetzt die Auswahl genommen, die 25 bis 35, weil die so vom Kinderkriegen her, die haben also Hochfertilität, kann man dann nennen, die kriegen so die meisten Kinder, den größten Teil. Und Sie sehen, das sind also noch genau der Rest dieses Babybooms. Maxim war ja bei uns im Westen 1964, im Osten übrigens auch. Der ging ja ganz stark runter. Dieser Pillenknick, der zeigt sich jetzt sozusagen im Alter der Frauen, die Kinder bekommen könnten. Und parallel dazu, sehen Sie, gingen auch die Geburten tatsächlich runter. Man kann also schon optisch sehen, dass also der Rückgang der Geburten der 90er Jahre, dass der stark strukturbedingt, nennen wir das. Also hat nichts mit dem Verhalten zu tun, denn die Fertilitätsrate, also in dem Fall die durchschnittliche Kinderzahl der Frau, das ist diese grüne Kurve, die schwankt so ein bisschen, also die oszilliert, aber das entzieht sich einem Erklärungsversuch. Das macht die immer so. Ne? Die ist also relativ stabil, und wir halten sie in unserer Prognose auch eher mal so. Und Sie sehen dann schon, dass die zwar wieder zunimmt, aber dann, da haben wir auch so einen kleinen Buckel, der ist aber bescheiden. Ne? Der muss also niedriger sein, weil ja die Fertilitätsrate nur zwei Drittel ist. Ne? Also bei weitem nicht mehr das. Ne? Kann man es abschminken. Ne? Jetzt gehe ich mal, zeige ich die gleiche Abbildung für die neuen Länder. Also auch wieder rot sind wir die Geburten, die waren also stark runtergegangen, die waren mal da oben. Ne? Also diese gerade bis 94 war das Minimum, fließen 80.000. Also das ist jetzt in dem Fall eine Indexdarstellung, dass wir also da, wo wir heute sind, 100% genannt haben. Die Geburten sind dann wieder angestiegen. Da haben sie sich noch überlegt, ob sie weiter steigen sollen, aber die steigen, die fallen jetzt eher. Und diese Frauen, also diese Kurve, die ist ja stark gefallen. Ne? Also das war also dieser Rückgang in den 80er, 90er Jahren. Und dann dieser Geburtenrückgang, den wir hier hatten, diese Kurve, die wird sich dann niederschlagen in einem Rückgang 30 Jahre später der potenziellen Mütter. Ne? Also die Wellen, die sind immer zeitverschoben. Ne? Die Mütter, also die Geburten, die Mütter, und das Wanderungsvolumen, die zeigen immer eng miteinander zusammen. Deswegen, was ich hier zeige, da kann man genau 30 Jahre dranhängen, da wird das Gleiche wieder passieren. Und also wenn sich die früher mal, die mit dem Pillenknick damals in den 80er Jahren, haben sich angestrengt, die Schulinfrastruktur anzupassen, und da haben sie auch irgendwann geschafft, aber nach 30 Jahren haben sie das gleiche Problem wieder. Ne? Es sei denn, es passiert etwas ganz was ganz anderes. Ne? Und wir machen ja immer so Status Quo-Prognosen, also bestimmte Parameter, demografische Parameter, stabil bleiben. Ne? Wir sehen also schon, die Zahl der Geburten ist ja hoffnungsfroh wieder angestiegen, aber die wird dann wieder runtergehen. Wobei wir bei der Kurve also auch wieder ein relativ stabiles, konstantes Fertilitätsverhalten betrachten. Und es ist dann so hoch inzwischen wie das in Westdeutschland. Also die hinken jetzt nicht mehr hinterher. Ne? Das hat ja schon eine andere Qualität, denn dieser Rückgang hier, der Geburten, der hier, der ist jetzt strukturbedingt, der findet deswegen statt, weil es weniger Frauen gibt, die Kinder bekommen könnten. Während in dem Fall hier vorne war es ja dann verhaltensbedingt, weil die Frauen, es waren ja viele gewesen, weil die halt sich anders verhalten haben. Und wenn es dann weniger Frauen gibt, dann hat man natürlich auch sehr viel weniger Einflussmöglichkeiten, das zu verändern. Aber auch die Prognose das Prognoserisiko wird kleiner. Ne? Wenn also ein Struktureffekt da ist, dass es wenige Leute gibt, die etwas machen können, dann ist der Rückgang sehr viel wahrscheinlicher, als wenn man sagen könnte, es gibt zwar viele, aber die machen nichts, aber die bringen wir schon irgendwie dazu, wenn dann die Familienminister mit dem Geldschein wählen oder wie auch immer, was man sich das so vorstellen kann.
Darf ich da kurz was?
Ja.
Genau dazu hätte ich eine Frage. Also ja. Katastrophen,
ja.
Kriege,
ja.
Aber das sind ja alles, sagen wir mal, ungeplante Einflüsse auf die Digitalitätsrate.
Ja.
Gibt es irgendwelche Erfahrungen, ob solche Sachen, wie Sie gerade sagten, die Familienministerin will, hat das wirklich einen Einfluss auf die Fertilitätsrate?
Also bis jetzt bei uns nicht. Also es gibt auch, wenn man internationale Vergleiche macht, es gibt, also Frankreich hat ja sehr früh begonnen, schon nach dem Ersten Weltkrieg. Und die haben so insgesamt ein höheres Fertilitätsniveau. Allerdings auch nicht so, wie man sich das vorstellen mag. Ne? Also, wenn man die Generationen miteinander vergleicht, also wenn eine Stabilität, wenn eine Bevölkerung konstant bleiben sollte, langfristig, dann müssen ja 100 Frauen 100 Töchter bekommen. Ne? Und es würde dann so, wäre dann so eine also Netto-Reproduktionsrate von 1 oder zusammengefasste Geburten, 7 TFS, auch häufig gebrauchte Zahl, das wären so von 2,1, 2,08 im Moment, hängt auch ein bisschen von der Sterblichkeit ab. Ne? Und wir sind da jetzt bei 2/3, wir 1,4 rund über den Daumen. Und die Franzosen, die da reinbuddern schon seit Jahrzehnten, die liegen vielleicht bei 1,8, 1,9, die liegen auch unter dem 2,1. Ne? Das heißt, letzten Endes haben die das gleiche Problem, dass sie schrumpfen, nur nicht so schnell und nicht so massiv. Die haben also langsamere Anpassungsprozesse. Und das Zweite, wenn man so nah dran liegt, könnte man auch sozusagen durch Import von Dynamik, also in dem Sinne durch Einwanderungen, das spielt Volkswirt also sehr stark, das ist ökonomisch ausgedrückt, obwohl es nicht immer passend ist, könnte man sozusagen durch Zuwanderung das machen. Also ist ja die Frage, wenn wir so viel haben, das ganze Ding ist ja ein exponentieller Schrumpfungsprozess. Wir haben also in der ersten Generation haben wir 2/3, in der zweiten Generation 2/3 im Quadrat, wir haben also 4/9, dann haben wir 8/27, 2/3 hoch 3, 8/27, das geht ja dann ruckzuck. Wir haben also im Moment haben jetzt vielleicht so einen Sterbeüberschuss von jedem Jahr von 100.000, 200.000, aber in 20, 30 Jahren haben wir eine Million. Und das können wir dann eine Million Sterbeüberschüsse oder 500.000, nehmen Sie mal 500.000, auch sehr viel, das können Sie dann kaum sozialverträglich durch Zuwanderung dann auffüllen. Also da ist das Schrumpfen ist aufgrund dieser langanhaltenden niedrigen Fertilitätsrate unausweichlich. So eine Bevölkerung hat auch das was Träges. Die hat einen Bremsweg und aber auch eine sehr langsame Beschleunigung. Also um es mal wieder technisch auszudrücken. Ne? So, das waren also die Geburten. Ich komme jetzt in den nächsten, jetzt mache ich noch eine Größenordnung. Bis jetzt habe ich ja nur so Indizes gezeigt. Das ist mal so die im Ost-West-Vergleich. Also hier habe ich Deutschland und dann die Schulpflichtigen 6 bis 10, 10 bis 6 und alle sind also im Moment sind Schulpflichtige, also 2005 fing die Prognose an, gut 8 Millionen, die gehen dann zurück um 1,6 Millionen. Und jetzt das Verblüffende dabei ist jetzt, dass die starken Abnahmen, die werden in den alten Ländern gesehen. Also die neuen, die konsolidieren sich und es ist praktisch 10-mal so hoch. Also was wir bisher hatten, Abnahme der Schüler, neue Länder hatten wir ja auch, diese starken 90er Jahre, die stabilisieren sich jetzt mal, jetzt ist der Westen dran, die ziehen im Prinzip nach. Ne? Und zwar sind es dann die Kinder des Pillenknicks sozusagen. Ne? Ich komme dann noch auf die einzelnen Grafiken, sage ich mal, nur damit wir so ungefähr eine Größenordnung haben. Ne? Um ein Fünftel nimmt die schulpflichtige Bevölkerung ab. Also ich spreche jetzt immer, ich schreibe da zwar immer so Sekundarstufe 1 und Primarstufe, ich meine aber immer die Personen, die sich in dem Alter befinden. Ich mache also gerade bei Sekundarstufe 2 mache ich keine Annahmen für Bildungsbeteiligung oder sowas. Das ist rein demografisch. Ne? So, das sind jetzt die demografischen Wellen und in den alten Ländern sind es, da habe ich wieder die Geburten eingefügt, die so stark hier runtergehen, in den alten Ländern und da haben wir jetzt gerade einen Moment erreicht, wo sich das stabilisiert. Hier sehen Sie die Geburten, die bleiben jetzt mal auf dem Niveau. Also in dem Sinn ist es in der nächsten Zeit für die Primarstufe so eine Art Verschnaufpause. Aber hat nur eine Verschnaufpause. Während jetzt dann die Primarstufe, es wären dann die haben wir auch diese Verschnaufpause, aber dann halt entsprechend mit 6 Jahren Verspätung, weil die ja dann mit 6 Jahren eingeschult werden. Und für die anderen gilt das genauso. Dieses Maximum, was die Geburten hier hatten, die Schulen hier immer zeitversetzt, plus 6 Jahre, plus 4 Jahre, plus 6 Jahre, so immer verschoben. Ne? Die Studenten hier, die haben jetzt noch diesen, die hatten hier diesen Berg, und das sind jetzt diese Kinder der Babyboomer gewissermaßen. Ne? Die haben hier einen Studentenberg. Auf den kommen wir später nochmal, wenn wir nur die einzelnen Stufen anschauen. Jetzt schauen wir uns gleich und dann für die neuen Länder. Und da war dann dieser historische Rückgang der Geburten, der ist hier schon vorbei. 1994, aber da sehen Sie es auch am Schulsystem, also die Primarstufe, wie da um 60% sind es ja dann jeweils gewesen, die Zahlen der Personen runtergeht, dann für die Primarstufe 1 und Primarstufe 2. Ne? Die ist jetzt praktisch durch, das heißt also bis zur Primarstufe 2 ist dieser Wendeschock durch das Schulsystem der neuen Länder gelaufen. Das Einzige, was noch da offen bleibt, sind dann die Studenten hier in den neuen Ländern. Ne? Und das sieht so ein bisschen harmlos aus im Vergleich zu dem, aber das sind ja immerhin, wenn wir hier bei 100% liegen, sind es hier 40% ungefähr. Ne? Und Sie sehen dann auch schon so immer nur eine relative Stabilisierung, also relativ linear nehmen die dann schon ab. Ne? Ich nehme nochmal die einzelnen Altersgruppen und vergleiche jetzt mal nicht Osten und Westen, sondern innerhalb von Ost und West nach siedlungsstrukturellen Kategorien. Also in dem Fall wäre das dann so Stadt, Umland, also das Umland innerhalb von großen Regionen und das Land, also ländliche Regionen, mehr so nach der Verdichtung. Das ist eine Kategorie, die bei uns im Haus gemacht wird. Also die haben so wieder diese, die starken Rückgänge, sehen Sie schon, zwar die neuen Länder da mit dem Wendeschock, die haben alles durchlaufen, nehmen aber hier ab. Und da oben sind also jeweils die Städte im Westen und die Städte im Osten, die unterscheiden sich von den anderen, die da hier abnehmen, dadurch, dass jetzt eine Zeit der Stabilisierung kommt. Das hängt auch damit zusammen, dass Städte auch schon mal so Zuwanderungsziele sind, zum Beispiel auch durch Außenwanderung. Also internationale Wanderungen führen manchmal vielleicht auch zu Problemen bei Innenschulen, führt aber nicht zu Problemen dabei bei der Frage, ob diese Schulen, ob die Klassen auch gefüllt werden. Also die füllen dann eher etwas nach. Dann so, ne? Also wir haben also einen Ost-West-Unterschied und einen Stadt- und Restkreise-Unterschied. Das gleiche gilt nur für die Sekundarstufe 1. Das habe ich jetzt durchdekliniert, da verschiebt sich alles nach links. Also im Prinzip muss ich gar nicht alles im Einzelnen zeigen. Sie kriegen ja wahrscheinlich auch die Folien verteilt. Da gehe ich jetzt mal ein bisschen schneller durch, um es etwas abzukürzen. Aber da sehen Sie, Sekundarstufe 2 ist jetzt gerade so. Da sind Sie jetzt im Tal der Tränen angekommen und kommen zu einer leichten Stabilisierung wieder. Nicht? Also diese Zunahme der Geburten in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, die zeichnet sich dann hier in der Zukunft ab, in den so um 2020 ungefähr, bei 2018. Nicht? Jetzt komme ich aber nochmal auf die Studenten, und das ist natürlich auffällig, weil Sie vorhin gesagt haben, wenn man sie zusammenwirft in einen Topf, dann ist es so stabil. Man muss natürlich sagen, das sieht jetzt spektakulär aus, aber die so stark runtergehen, die machen ja nur 20% der Gesamtbevölkerung aus. Also der Westen macht 80% und der Osten macht 20%. Wenn man das dann gewichtet, dann wird es etwas entschärft, die Kurve. Man sieht aber schon, dass hier im Osten ganz starke Einbrüche sind, in Städten nicht so sehr. Ne? Und hier sogar wieder die Kinder der Babyboomer sind dann die Studenten. Und da können wir sich das nicht vorstellen, dass die Universitäten in den neuen Ländern sind, ja, Leipzig, Dresden, also alles sehr namhaft und so, dass die versuchen jetzt sozusagen ihre Studenten im Westen anzuwerben. Das ist also sozusagen eine, das ist ja überhaupt so, wenn Jugend wegbricht, dass dann eine Konkurrenz um knappes Gut, um wieder den ökonomischen Ausdruck zu gebrauchen, dass dann sowas entsteht, dass dann vielleicht ganz neue Muster entstehen. Also bei unseren Prognosen haben wir die früheren Wanderungsverpflichtungen der Vergangenheit in Zukunft fortgeschrieben. Es könnte aber durchaus sein, dass aufgrund solch einer Lücke, die sich da auftut, dass dann neue Wanderungsströme entstehen, nämlich dass viele Junge dann eher in den Osten gehen und dort studieren, vielleicht weil sie angenehmere Rahmenbedingungen haben. Ne?
Kannst du auf, ich will mal verstehen, wer ist Bestandteil der grünen Kurve?
Nein, ich gehe nochmal zurück.
Ich mal zurück. Ja. Weil die auf dem ganz, ganz platten Land haben wir in aller Regel mit Kumgran und so alles keine, gar keine Hochschulen.
Nee, das sind die.
Da, was sind das für Menschen?
Das sind die Personen. Das sind die Personen. Die Personen zwischen 20 und 26 Jahren sind das.
Das sind nicht Studenten. Das sind
alte Studenten. Ich habe jetzt zwar Studenten gesagt, alles Gruppe der.
So, und bei dem anderen, das habe ich vorhin nicht bei dem Studierverhalten, das war ja einer der Folgen, ja. Da haben Sie sozusagen Kiedrichs Paribus wieder genommen.
Ne? Ja, ich habe jetzt gesagt, die Altersgruppe, die in dem Alter sind, wo man gerade in der Regel studiert. Ja.
Okay, gut.
Das ist also eine rein demografische Prognose. Ne? Keine. Ne? Und die wohnen da auf dem Land und sehen also gerade, die haben einen massiven Rückgang, der ist also nicht irgendwie nicht spindisiert, sondern das ist ein Echo-Effekt auf diesen starken gebundenen Rückgang der 90er Jahre. Ne? Der sich niederschlägt und die Städte, die kommen ein bisschen besser weg. Da geht es dann eben nur um, naja, sind auch 30% Rückgang hier. Ne? Wenn sie hier auf die, sind sie hier ungefähr bei 70% und die halbieren sich. Ne? Ja? So, ich habe jetzt nochmal eine Karte gemacht, wo ich dann die 6- bis 16-Jährigen, also die Schulpflichtigen reingenommen habe. Der demografische Wandel, der ist ja durch seine die räumliche Vielfalt ist ja was Besonderes. Und unter anderem die Alterung kann unterschiedlich stark sein und die Dynamik, die ist eigentlich gespalten. Das heißt, es gibt in Deutschland Regionen, die haben Bevölkerungswachstum und manche haben Bevölkerungsschrumpfung. Aber jetzt bei dieser Gruppe der 6- bis 16-Jährigen, da gibt es eigentlich ganz wenige Regionen oder Städte, kleine Gemeinden, die noch Zuwächse haben. Manche haben eine gewisse Stabilität, es wären dann hier diese Gelben. Und Sie sehen dann schon so oft, so um die Städte, Dresden hat noch Wachstum oder hier Erfurt oder Leipzig hier, München vielleicht. Das aber nicht, weil die jetzt eine hohe Fertilitätsrate hätten, sondern weil die laufend durch Zuwanderung sich sozusagen erneuern oder weil junge Leute hinziehen, die dann vielleicht dann auch Kinder kriegen. Also die, und wenn es Binnenwanderung sind, haben die ja immer Gewinne zulasten der anderen. Und wenn die also Vorteile haben, muss irgendein anderer dann einen Nachteil davon haben. Also ziemlich, aber diese Ost-West-Gefälle, was man früher hatte, da war ja früher diese alte Grenze, die war bei demografischen Dingen ganz stark deutlich sichtbar. Ne? Aber die kommt hier gar nicht mehr raus. Ne? Also solche Regionen, die bei uns in Westdeutschland wirtschaftlich strukturschwach sind, so dieses hier in Bayern, das sind die fränkischen Gebiete oder auch hier Nordhessen, Südniedersachsen zum Teil, ne? Also Schleswig-Holstein, die sind also sehr, da bricht das weg. Das ist die zweite Generation des Geburtenrückgangs. Vor allem, da sind dann die schwachen Geburtenjahrgänge, kommen jetzt schon in die Müttergeneration hinein. Und dadurch nimmt das überall so stark ab. Hier um Berlin ist also etwas räumlich überzeichnet, weil hier Kreisgrenzen abgezeichnet sind. In Wirklichkeit ist es nur ein ganz schmaler, enger Ring, der Speckgürtel um Berlin herum, die Wanderungsgewinne haben aufgrund von Suburbanisierungsprozessen aus Berlin heraus. Ne? Die Städte und einige suburbane Räume sind begünstigt. Der Westen ist sehr stark betroffen. Sie sehen also hier gerade in Rheinland-Pfalz, ländliche Region, selbst in Baden-Württemberg, also in Bayern, so der Großraum München, die laufen noch Wanderungsgewinne haben, die kommt ein bisschen besser weg. Auch diese Städte dann, das wäre dann also in dem Fall Augsburg oder Ingolstadt oder was da so mit dabei ist, so Regensburg und Passau. Ne? Köln, Bonn, Düsseldorf noch dabei, Münster, hier, also die sind alle sehr betroffen, aber die Umlandregionen, die haben noch mehr Probleme. Also für Landespolitiker wäre dann so eine Karte zum Aufmerken. Die haben es wahrscheinlich noch nicht gesehen oder verdrängen oder so, aber wär, also für mich, wenn ich Bildungspolitiker wäre, wäre es für mich reichlich alarmierend. Ne? So,
ich hab, ja. Sie sagten jetzt gerade kurz in einer Nebenbemerkung, Berlin, das sind Suburbanisierungsprozesse aus Berlin heraus.
Ja.
Also das sind keine Bewegungen aus Brandenburg in Richtung Berlin, dass man also vom Land sich in der Nähe von Berlin ansiedelt, sondern die Berliner gehen raus und kaufen sich das Haus in Potsdam.
Ja, genau.
Beides.
Also es gibt beides, aber der Nettoeffekt derer, die rausgehen, ist stärker als die reingehen. Also, wobei dieser Suburbanisierungsprozess, der hat jetzt stark abgenommen. Warum hat er stark abgenommen? Die meisten Leute, die sowas machen, die sind so im Alter von 35 vielleicht, so, also Mitte 30. Da haben sie dann ihren den Bausparvertrag angespart. Und als es die geburtenstarken Jahrgänge waren, der Jahrgang 64, ne? Der war der stärkste Jahrgang. Und als die 35 waren, das war dann so 1999, also ums Jahr 2000, war ein starker Supervalisierungsprozess. Und dann kam dann dieser Pillenknick, der geht dann natürlich jetzt auch durch diese Suburbanisierer hindurch. Diese Wellen gehen durch sämtliche Leute, die sich irgendwie demografisch irgendwie benehmen. Ne? Und deswegen ist es plötzlich die Wanderung aus Städten heraus ist schwächer geworden. Und dann kommt plötzlich die Stadtplaner, die Städte haben wieder an Attraktivität gewonnen. Steht in jeder Zeitung, die neue Urbanität und so. Aber da denkt keiner dran, dass vielleicht nur einfach daran liegt, dass es weniger junge Leute gibt, die jetzt rauswandern könnten, weil ja vor 35 Jahren die Geburten so stark zurückgegangen sind. Also manchmal sind die Demografen werden da zu wenig gefragt. Also viele, viele Effekte, die hier stark hinterfragt werden, die haben eine demografische Ursache, wo man nur fragt, gibt es von denen viele oder gibt es von denen wenige. Ne? Mhm. Ich habe nur noch ein Fazit, gehe ich nochmal drauf. Also die massive Schwankungen werden da abgebildet im Bildungssystem. Also dieser Pillenknick, der Wendeschock, alles so. Ne? In der räumlichen Dimension zeigen sich zwei Besonderheiten. Der Ost-West-Gegensatz, wobei der Westen, dass der jetzt stark abnimmt, dass das das Besondere ist. Ne? Also was jetzt anders sein wird als früher, weil bisher der Osten immer stark abgenommen hat. Ne? Und das zweite, siedlungsstrukturelle Gefälle, dass Städte ganz gut wegkommen und ins Umland eher nicht so stark. Ne? Was haben wir noch? Bis 2025 relative Stabilität in neuen Ländern, erhebliche Abnahmen im Westen. Ne? Die dünner besiedelten Kreise zeigen eine stärkere Bevölkerungsabnahme als die Städte. Ne? Und dann noch die siedlungsstrukturelle Besonderheit beim Verlust der Jugend erschwert den Umbau der schulischen Infrastruktur. Ne? Auslastung und Erreichbarkeit. Das sind ja so die beiden Ziele. Ne? Ich will, wenn ich da Lehrer hinstelle, will ich möglichst große Klassen haben für den, dass es dann nicht so teuer wird. Auf der anderen Seite sollen die Kinder aber nicht so weit gehen. Ne? Bildung wird teurer. Und was vorhin mal erwähnt worden ist, dieser demografische, wie ist das?
Rendite.
Demografische Rendite. Die wird genau durch diese Besonderheit des Rückgangs, ein Teil davon wird aufgezehrt, will ich mal behaupten. Weil man sich nicht erlauben kann, es ist billiger in einer Stadt, wo viele Schulen auch noch auf einem Haufen stehen, eine Schule zu schließen, haben dann die Schüler, die dann in der Nähe wohnen, die haben kaum mehr Schulweg, aber auf dem Land, wenn man dann so 20 Kilometer weiter hat, da wird man ein ganz anderes Schulsystem machen müssen. Ne? Kann ich vielleicht noch in eigener Sache sagen, unser Ministerium hat so Projekte über den Rückgang der Bevölkerung in den Regionen, Modellvorhaben der Raumordnung, Moro, und da haben in den neuen Ländern haben dann verschiedene Regionen, zum Beispiel in dem Fall die Mecklenburgische Seenplatte, die haben sich Gedanken gemacht, wie sie dem begegnen. Und die kamen genau beim Schulsystem, kam es darauf, dass sie dann sozusagen Schulen, bei Berufsschulen untereinander sich abstimmen und dann sozusagen ein miteinander abgestimmtes Angebot von Berufsschultypen anlegen, und zwar so kreisüberschreitend, ne? Also, wo sie dann von einem Teil ihrer eigenen Autonomie, die sie haben, dann sogar aufgeben, aufgrund dieser demografischen Situation. Ne? Also, das ging es dann doch so mit meiner Stimme, muss ich sagen. Ich hoffe, Sie haben alles gut verstanden. Und ich wäre es von meiner Seite aus fertig dann. Dankeschön. Danke.